Was Konflikte für dein Team und vor allen Dingen auch für dich bedeuten, das bespreche ich heute gemeinsam mit Jens Kleinert. Und damit herzlich willkommen zu einer Podcast-Episode. Herzlich willkommen auf dem Kanal für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung im Podcast Führungskraft. Ich spreche heute, wie gesagt, mit Jens Kleinert zusammen und Jens ist ebenfalls Coach. Er hat sich auf Organisationsentwicklungen konzentriert oder spezialisiert und wir haben schon mehrfach miteinander gesprochen. Es gibt bereits 5 vorausgegangene Episoden. Hör da gerne nochmal rein. Für dich zur Info, es ist die Episode 56, 58, 64, die Episode 126 und die letzte, die wir das letzte Mal aufgenommen haben, war Episode 134. Also hör da gerne mal rein, da kannst du auch nochmal eine Menge mitnehmen. Heute geht's, wie gesagt, um Konflikte und dabei wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Exkursfolge von Helge Schräder und Jens Kleinert. Wir beide haben schon mehrere Folgen aufgenommen. Ich glaube, es sind jetzt inzwischen 5 an der Zahl. Und wir haben über die unterschiedlichsten Themen gesprochen. Der Jens und ich sind beides Coaches. Und wir haben uns unterschiedliche Themengebiete spezialisiert. Ich bin ja Coach und für Führungskräfte unterwegs. Und der Jens Kleinert, der mit hier an meiner Seite ist, der ist halt für Organisationsentwicklung und Teamentwicklung drauf spezialisiert. Und da kümmert er sich hauptsächlich drum. Und ja, wir haben heute mal uns gedacht, wir sprechen über das Thema Konflikte und das soll so eine kleine Exkursfolge sein, einfach für dich, dass du mal so ein bisschen hören kannst, mal reinfühlen kannst, wie man zum Beispiel Konflikte lösen kann. Aber Jens, vielleicht lass uns doch mal anfangen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du auch da bist.
Ja, danke, danke. Ja, hallo, schön, dass es geklappt hat, mal wieder nach längerer Zeit wieder eine Folge aufzunehmen und das Thema Konflikte ist ja etwas, was ja allgegenwärtig ist und gerade in meiner Arbeit, wenn ich neue Warenwirtschaften installiere, Softwarelösungen, Geschäftsprozesse verbessere, dann hängt halt eben oft, gerade im Bereich der Teams, der Haussegen schief. Und da redet man nicht mehr. Also ein Konflikt ist da. Und deswegen ist, glaube ich, heute das Thema für viele sehr, sehr interessant, um einfach ein bisschen mehr zu erfahren über die Art von Konflikte und welche Lösungen wir da anstreben können, um einen Konflikt vielleicht frühzeitig zu erkennen, präventiv, aber eben auch, wenn Konflikte da sind, sie auch zu erkennen und abzustellen, ne?
Ja. Und also ich bin ja, wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, kriege ich ja auch ganz viele Konflikte mit, die ja so in den Teams entstehen oder dass da vielleicht auch so unterschwellig Konflikte sind. Und wenn wir mal so drauf schauen, was sind denn so eigentlich deine Erfahrungen? Wie entsteht denn überhaupt ein Konflikt?
Also nach meinen Erfahrungen ist das meistens irgendwann zwischen den Mitarbeitern so eine Art Resignation. Ich habe denen das schon 20 Mal gesagt und es ändert sich ja am Ende nichts, wenn ich mit diesen Menschen rede, mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen und dadurch entwickeln sich sozusagen dann diese aufgestauten Konflikte. Dann wird man irgendwann, stumpft man ab und sagt sich, mach du doch deins, ich mach meins und lass mich in Ruhe. Und dann driften im Prinzip die Abteilungen mit den dementsprechenden Teammitgliedern dann auseinander. Und dann passiert es halt eben häufig, dass Abteilungen übergreifend nicht miteinander sprechen. Also Verkauf zum Beispiel mit der Sachbearbeitung, was bei mir im alltäglichen Problem ist. Weil dann eben auch gesagt wird, das ist dein Part, das ist mein Part und dann irgendwann redet man nicht mehr miteinander. Und dann ist es halt schwierig, den Weg zueinander zu finden. Und das sind so eigentlich die größten Problematiken, die erstmal da sind. Plus das Thema mit dem Prozesskonflikt. Also wie die Abläufe sind, das erzeugt dann meistens auch eine große Spannung im Team.
Ich habe mal so bei mir jetzt mal, wenn ich mal so Revue passieren lasse, die Konflikte, die ich jetzt so von Führungskräften und ihren Teams oder auch unter den Teams so mitbekommen habe, ist es eigentlich, sind es mal für mich 2 Dinge. Einmal ist es so die unterschiedliche Erwartungshaltung. Also ich erwarte etwas anderes von dir, was du vielleicht gar nicht weißt, was dann einfach nicht erfüllt wird. Also dass ich vielleicht eine höhere oder eine andere Erwartungshaltung an dich habe. Das ist das eine so, also dass die Erwartungshaltung zu unterschiedlich ist. Und das andere ist dann eigentlich immer, und das bedingt sich leider gegenseitig, das, was du auch gerade schon gesagt hast, die falsche Kommunikation. Also dass man viel zu wenig spricht oder dass der andere zu wenig Informationen hat oder dass wir einander vorbeisprechen und vielleicht das Gleiche wollen, aber einfach ja, aufgrund von falschen Erwartungen, da sind wir wieder bei den Erwartungen, das ist für mich immer so die Basis, wenn die Erwartung halt nicht erfüllt wird oder wenn ich irgendwie eine Erwartung habe, dass du weißt, was ich möchte, und wenn das dann nicht ausgesprochen wird, dann führt das meistens dazu, dass der Konflikt so in den Gang kommt. Und das passiert meistens halt, und das ist ja auch immer eine Sache, die ich von ganz vielen Führungskräften höre, die sagen, ja, der Konflikt wird irgendwie noch vorbeigehen oder ich warte mal ab, mal gucken, was da passiert. Aber also, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wenn du das hier hörst, wenn ein Konflikt, wenn du sowas schon gesagt hast, ist meistens schon das Kind in den Brunnen gefallen, weil der Konflikt ist schon Bestandteil eurer Arbeit. Und auch wenn es nur in wenigen Situationen ist, irgendwann wird das immer mehr und mehr werden. Und ich kann wirklich nur grundsätzlich empfehlen, Konflikte so schnell wie möglich anzugehen, weil umso eher du es machst, desto eher sind auch noch Kompromisse zu finden. Und je eher könnt ihr auch vielleicht noch die unterschiedlichen Perspektiven sehen und aufeinander zugehen. Und das ist mir ganz oft
Letztendlich ist es ja wie
aufgefallen,
ein,
dass
es ist
die,
ja häufig auch wie ein Flächenbrand, ne?
ja, genau. Und wenn die Perspektiven, also wenn ich jetzt noch, wenn wir uns noch gut verstehen, dann habe ich da vielleicht noch ein, bin ich da noch offen für, dass ich sage, oh ja, vielleicht hat der Jens eine ganz gute Idee. Aber wenn der Konflikt irgendwann immer größer und stärker wird, dann sage ich ja, der Jens ist ja doof. Deswegen gehen wir jetzt meinen Weg.
Genau, und dann ziehe ich ja meistens auch andere mit rein. Das ist ja meistens immer ein Konflikt von einer Person in einem Team zum Beispiel, in einem
Ja.
Unternehmen. Der hat ein Problem mit einem anderen, aus einem anderen Team, anderen Bereich vielleicht, mal als Beispiel gesagt. Und was du gerade auch gesagt hast, das fängt schleichend an. Irgendwann wird es immer mehr, das Feuer brodelt immer mehr auf. Dann kommen halt andere Personen dazu. Dann erzählt man ja hier der Kollege X oder die Kollegin Y, dass
Ja.
ist ganz schwierig mit dem, der passt dich ja überhaupt nicht an. Und dann wird dir die Meinung von der einen auf die andere Person ja auch mit übertragen. Die nimmt sich das dann an, hat dann ja eine gewisse, ich sag mal, Grundvoreinnahme gegenüber dieser Person und wartet dann und erlebt dann vielleicht eine vergleichbare Situation und springt mit auf den Zug auf.
Ja.
Und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste und jemand ist die Abteilung mit vielleicht 5, 6 Leuten komplett gegen eine Person, weil alle sich gegenseitig dann anstecken und sich dann hochschaukeln. Ja,
Richtig.
das kennt man ja in verschiedenen Bereichen. Und daher ist es wichtig, wirklich Konflikte schnell anzugehen, weil durch den Kompromiss schafft man ja letztendlich auch, ja, eine Möglichkeit, sich abzustimmen. Und nicht jeder kann alles. Und was du auch gerade gesagt hast, der erste Punkt ist ja ganz wichtig, die Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung ist immer ein Problem, weil ich vielleicht selber eine ganz andere Grundvoraussetzung habe, zum Beispiel gegenüber der Arbeitseinstellung, gegenüber den Themen, wie ich etwas angehe, wie ich etwas abarbeiten will. Und das führt natürlich sehr stark dazu, eben genau das Problem zu erzeugen. Ich erwarte, habe andere Glaubenssätze als die andere Person.
Ja.
Und die hat ganz andere Vorstellungen, weil die meint zum Beispiel jetzt auch jetzt wieder aus der Praxis, ja, sagt dann der Verkäufer als Beispiel, die Auftragsnachbearbeitung, das macht ja die Sachbearbeitung. Vollumfänglich. Ich bin nur
Ja.
dafür da, dass der Kunde unten rechts unterschreibt. Die Sachbearbeitung sagt aber, naja gut, gewisse Vorgänge kann ich aber gar nicht bearbeiten, weil mir vielleicht das Fachwissen fehlt, weil ich bei dem Verkaufsgespräch nicht dabei war. Ich brauche also gewisse Informationen und die kommen dann nicht mit dem Auftrag in die Abteilung. Und dann baut sich da schon schnell ein Konflikt auf. Was ich dann aber auch feststellen muss, ist häufig, dass da Menschen eingesetzt werden in diesen Abteilungen, die für diese Abteilung vielleicht gar nicht geeignet sind. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, kleiner Exkurs, zu dem Thema, der vorher schon hatten, Persönlichkeitstest oder Persönlichkeitsbewertungen, ja, diese
Ja.
ganzen Möglichkeiten, kann man mal reinhören, ich glaube Folge 2 war es oder 3, wie man die einsetzen soll. Und wenn ich die nehme, sehe ich ja Stärken und Schwächen. Und durch Stärken und Schwächen kann ich natürlich wunderbar Konflikte auch schon im Vorhinein reduzieren, wenn ich halt eben weiß, dass der Mitarbeiter aus der Abteilung eigentlich ein ganz anderer Typ ist und für ganz andere Aufgaben geeignet ist. Und dadurch entwickelt sich ja auch nicht dieses Problem mit einem anderen aufgrund der Erwartungshaltung. Also zielgerichtetes Einsetzen des Personals im Team löst auch vom Grundgedanken her schon recht häufig viele Probleme und Konflikte.
Ja.
Aber es baut sich halt eben lodernd auf. Das ist ein kleiner Schwellbrand auch zu meiner Bundeswehrzeit häufig erlebt. Großraumbüro, 8, 9 Leute drin, untereinander gab es dann irgendwann wirklich Konflikte dahingehend. Die eine zählt es dem anderen und dann ging das immer an die nächsten wie so ein Flächenbrand. Und das einzufangen ist unheimlich schwierig.
Ja, zumal wenn du mich jetzt auch, wenn wir uns jetzt gut verstehen und wenn du mir dann sagst, ja hier der eine Kollege oder die Kollegin, die ist so und so drauf und wenn wir uns schon gut verstehen, dann vertraue ich auch erstmal auf dein Wort und dann kommt es ja auch so ein bisschen dazu, dass Ja, ich will nicht sagen, dass es direkt eine Diskriminierung ist, aber das wird halt, das führt dann direkt dazu, dass halt Spannungen entstehen in der Gruppe. Und das ist sozusagen dann eigentlich ja schon fast zu spät, wenn ich oder du deine Gedanken an mich weitergibst, über den Konflikt. Dann kann es halt auch super schnell passieren, dass halt einfach so ein Ungleichgewicht in der Gruppe herrscht. Und das führt dann zu weiteren Problemen. Also sind wir jetzt sozusagen schon eine Stufe weiter. Aber lass uns doch vielleicht nochmal drauf schauen. Du hast gerade gesagt, wenn die unterschiedlichen Abteilungen miteinander arbeiten sollen oder wollen. Ich stelle vor allen Dingen in Unternehmenskontexten, gerade jetzt so im Mittelstand, auch mal wieder fest, dass halt auch ganz oft unklare Strukturen sind. Also so gerade so, wer übernimmt denn welche Rolle hier und wer ist für was verantwortlich? Und das geht ja zum Beispiel auch, also wenn du jetzt hier zuhörst und ein Team führst, auch da ist ja selbst in kleinen Situationen gibt es ja bestimmte Verantwortlichkeiten. Und wenn die nicht klar sind, wenn das so ungeschriebene Regeln sind, dann ist das auch schon meistens ein Punkt, wo man einen Konflikt erkennen kann. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen, Jens?
Ja, letztendlich sind es genau zwei Punkte. Auf der einen Seite ist es so, dass wir das Rollenbild nicht haben. Also ich rede immer in Rollen, nicht in Arbeitsplatzbeschreibung, weil Rollen sind dynamisch. Dadurch kann ich halt einfach auch mal in Rollen reingehen und wieder rausgehen.
Ja.
Viele Unternehmen haben das große Problem, dass die eigentliche Auftragsbearbeitung, sag ich mal, oder Vorgangsbearbeitung dadurch gehemmt wird, dass ich ganz viele Nebenkriegsschauplätze habe. Ich muss mich also mit dem Prozess beschäftigen, dass der funktioniert und weniger mit der Aufgabe. Ich muss also zum Beispiel zigmal durchs System klicken, um überhaupt meine Aufgaben abarbeiten zu können. Das stresst mich, weil bis ich dann ankomme an den Punkt, dass ich richtig arbeite, bin ich schon unter Strom, unter Stress. So, und wenn ich dann eben ein nicht klares Arbeitsprofil habe, was sind meine Aufgaben, meine To-Dos, mein Alltag, und ich dann auch noch immer wieder Nebenaufgaben dazu bekomme, diese Nebenkriegsschauplätze, plus noch den Stress durch die Nutzung der EDV, Telefon, E-Mail, laufend irgendwas, dann bin ich auch schnell mal am Anschlag. Und deswegen
Richtig.
ist es besonders wichtig, und das ist auch meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass man wirklich die Prozesse einmal sauber aufbauen muss. Wer macht was? Wo sind Übergabepunkte? Und die Regeln klar festschreiben. Alle sagen immer, der mitdenkende Mitarbeiter. Der Mitarbeiter will kreativ sein, selbstständig sein, selbst sich weiterentwickeln. Ich sage mittlerweile, das funktioniert nur bedingt. Weil es gibt ganz viele Mitarbeiter, die sagen einfach, ich will das gar nicht. Ich will gar keine Verantwortung übernehmen. Ich will meinen Arbeitsplatz morgens sozusagen betreten, setze mich dahin, macht 8 Stunden meine Aufgaben, zum Beispiel Erfassung von Adressen oder was auch immer, und fahre dann nach Hause. Ich will mich mit diesen ganzen tollen Sachen, die man bei LinkedIn liest, über Entwicklung, Team, Führung, Entwicklung, Mitarbeiter, ich will das alles gar nicht. Ich will meine Arbeit machen, Sachbearbeitung ist in meinem Fall zum Beispiel Auftragsnachbearbeitung, ich will Sachen bestellen, mehr will ich gar nicht. Und diese ganzen Personalentwicklungsthemen interessieren mich feucht. Und dann sagen die dann halt das auch eindeutig. Und deswegen brauchen die eine klare Struktur, weil nicht jeder Mensch ist als Führungskraft geeignet, um am Ende sich mit diesen Problemen und diesen Sachen zu beschäftigen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Change Management nur dann funktioniert, wenn das Team auf der einen Seite mitgenommen wird, aber die Veränderung auch nicht 100% stattfindet, sondern ich muss auf gewisse Grundlagen einfach bestehen. Ich kann nicht alles einfach ändern und hoffen, dass es besser wird. Das funktioniert nicht. Deswegen sagt man ja auch, 40 bis 60% der Prozesse müssen stehen bleiben und ich mache dann strukturell, punktuell eine Veränderung, damit der Stresspegel runtergeht und die Konflikte nicht entstehen. Und man muss halt eben auch verstehen, es gibt Mitarbeiter, die wollen einfach sich mit solchen Sachen nicht beschäftigen. Die wollen ihren Job 9 to 5, die wollen nicht die große Entwicklungsrunde drehen, die wollen einfach ihren Job machen. Und das muss man auch verstehen. Und das haben wir heutzutage irgendwie aus dem Blick verloren, weil alle irgendwie nach streben, alle müssen harmonisch und alles muss super sein. Manche wollen es einfach gar nicht. Auch das muss man akzeptieren lernen. Auch als
Absolut.
Führungskraft.
Ich sage mal, wenn ich mit meinen Coaches spreche, dann sind das immer so die unterschiedlichen Motivatoren, die jeder für sein Verhalten hat. Und die Frage ist halt, warum derjenige das zum Beispiel so macht, wie er es macht, weil jedes Verhalten, was wir erleben, was wir sehen, hat immer einen Grund. Und ich kann zum Beispiel mich in einer gewissen Form verhalten, was dir vielleicht nicht zusagt, aber ich habe dann eine Motivation für mein Verhalten, ob dir das passt oder nicht. Aber genau da ist es halt wichtig, dann damit umzugehen. Und da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Wenn wir halt aber klar haben, dass ich zum Beispiel jemand bin, der sich nicht weiterentwickeln möchte, der einfach hier 9 to 5 machen möchte, ist das ja völlig okay. Aber dann lass uns vorher drüber sprechen, dann kann ich es besser einschätzen.
Und deswegen kleiner Tipp für die Praxis. Als erstes die Prozesse klar definieren. Wer macht was? die Rollenbeschreibung oder Stellenbeschreibung, ja, nachdem es nehmen möchte, genauer definieren, die Nebenaufgaben klar definieren, mit dem Team besprechen, wer ist für was eigentlich geeignet.
Ja.
Das ist dann der nächste Schritt, um zu schauen, wie kann ich dann Prozesse vielleicht auch neu aufgliedern, neu aufbauen, neu verteilen, damit eben dann die Mitarbeiter auch wirklich zu ihrer Leistung kommen. Weil was bringt es mir, einen Mitarbeiter zu haben, der eigentlich für diese vielleicht recht einfachen Tätigkeiten gar nicht zu begeistern ist, sondern eher was Aufwendigeres braucht, weil er vielleicht
Richtig.
selber in sich raus intrinsisch merkt, ich muss mehr tun, ich will mehr machen, als jeden Tag nur sitzen und irgendwelche Aufträge nachzubearbeiten. Und dann gibt es halt welche, die genau das wollen. Und das kann ich halt eben mit verschiedenen Möglichkeiten herausarbeiten. Und das wird heutzutage einfach nicht gemacht. Man setzt einfach Menschen in einen Raum, teilt einfach irgendwelche Aufgaben ein und dann macht ihr mal. Und am Ende wundert man sich, dass sich viele gegenseitig die Köpfe einhauen, weil sie gar nicht wissen, mit dir umzugehen.
Richtig, ja.
Und dann kommt der, und dann kommt das Geklüngel dazu. Ich sage immer so schön, die Langeweile ist der größte Feind der Führungskraft. Also aus Sicht der Mitarbeiter, weil wir die Langeweile haben und nicht so richtig ausgelastet sind, dann fangen die Mitarbeiter an, Blödsinn zu machen. Sich nämlich über Mitarbeiter auszulassen, sich über alles zu beschweren und so weiter und so fort. Wenn ein Mitarbeiter aber gut belastet ist, im Verhältnis gesehen zur Arbeitszeit und einen Job macht, der ihn auch ausfüllt, hat er gar keine Zeit, sich mit irgendwelchen Banalitäten zu beschäftigen, die Konflikte nämlich erzeugen. Wie unter anderem zu sagen, ja, der Mitarbeiter aus der Abteilung, der arbeitet mir gar nicht richtig zu. Als
Ja.
Beispiel. Ja, oder sich über andere Sachen auszulassen und ich sag mal, die Lästereien, die man so kennt, ja, gerade in Büros ist das ja durchaus Thema, kann ich dann damit verhindern, weil die einfach
Absolut.
alle fokussiert auf die Arbeit sind.
Ja.
Und das haben wir im Prinzip einfach in den letzten Jahren ein Stück weit vergessen, genau da anzusetzen, um zu sagen, hey, Entwicklung ist das eine, aber nicht alles dafür geeignet. Und nicht alles ändern, sondern wirklich nur punktuell und klare Abfolgen schaffen, weil dann ist auch die linke Grenze und rechte Grenze klar gesetzt. Und das brauchen viele Mitarbeiter, weil die einfach gar nicht dieses selbstständige Arbeiten haben wollen. Die wollen einfach eine klare Linie haben, eine klare
Genau.
Grenze haben.
Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein guter Punkt. Also eine klare Grenze und eine klare Erwartungshaltung auch des Chefs. Also das erlebe ich halt auch ganz oft, dass dann sagt, ja, lass ich mal durchgehen, mal gucken, was dann passiert. Aber ganz oft ist nämlich genau das dann das Problem, wenn ich es halt irgendwie durchgehen lasse. Ich vergleiche das mal gerne mit der Kindererziehung. Wenn ich halt da irgendwas mal durchgehen lasse, dann meine ich jetzt gar nicht irgendwie jemanden anschreien oder hart im Ton zu sein, aber einfach eine klare Kante zu zeigen und ganz bewusst sich durchzusetzen als Chef, das ist trotzdem noch erlaubt. Und da muss ich halt einfach mal eine Entscheidung treffen. Und natürlich darf ich da jeden befragen, aber ich bin derjenige, der am Ende des Tages die Entscheidung trifft und dafür gerade steht. Und vor allen Dingen, die dann auch vor meinem Chef oder generell, wenn ich Geschäftsführer bin, vor meinen Gesellschaftern zu vertreten. Und da muss ich derjenige sein, der dafür verantwortlich ist. Und dementsprechend muss ich die Entscheidung auch treffen.
Genau, und das ist genau der Punkt. Wir erleben ja und lesen das ja sehr häufig, gerade in den ganzen sozialen Medien, gerade LinkedIn ist dafür prädestiniert, ja, dass wir irgendwie alle auf Kuschelkurs gehen müssen. Der Chef als großer Kuschelbär und müsste es einem recht machen, soziale Aspekte ganz besonders. Ich rede jetzt hier nicht, dass wir weg von der kooperativen Führungsart sollen. Team mit einbinden ist natürlich immer eine ganz gute Sache, wenn
Absolut.
das Team das will. Zu laissez-faire geht natürlich auch nicht und zu autokratisch, ne, geht natürlich auch nicht. Am Ende ist es aber so, und das ist auch so meine Erfahrung, dass viele Mitarbeiter eben sehr froh wären, wenn der Chef einfach mal eine klare Linie fahren würde und sich das einfach mal zutraut zu machen. Und das Zweite ist eben, was ich auch sage, man muss ein bisschen weggehen von diesen ganzen Kuschelgeschichten, die wir da in Büros und überall in Unternehmen erleben. Ich muss mit allen irgendwie Freund sein, ich muss mit allen irgendwie klarkommen, mit allen muss ich mich auf der persönlichen Ebene austauschen, ich muss den abholen, individuell irgendwie einsetzen. Ja, das kann ich bedingt machen. Wenn ich aber merke, dass ein Mitarbeiter nicht ins Team passt, weil ich schon ein paar Sachen angesprochen habe, habe vielleicht sogar eine Auswertung gemacht, einen Test gemacht, alles Mögliche, habe ihm seine Stärken aufgezeigt, seine Schwächen und dann stelle ich fest, dass der einfach nicht passt. Dann heißt
Ja.
es, am Arbeitsmarkt gibt es auch andere Möglichkeiten als bei uns. Und dann ist das Ding für mich erledigt. Ich muss nicht jemanden 10 Jahre durchschleifen oder 5 Jahre oder 3 Jahre, wenn ich merke, das hat keinen Sinn. Das ist wie beim Fußball. Ich habe eine Mannschaft und wenn ich Trainer bin und ich habe meine Spieler, auf die ich mich verlassen kann, dann kommen neue dazu oder verändern sich so dermaßen, dann muss ich jemand sagen, naja, gehst du erstmal auf die Ersatzbank Vielleicht kommt noch mal der Gedanke, ein Kind in der Leistung zu bringen oder sich besser anzupassen. Und wenn du das nicht schaffst, gehst du auf die Tribüne, dann bist du schon aus dem Team raus und dann gehst du irgendwann in die zweite Mannschaft und irgendwann bist du gar nicht mehr im Gesichtsfeld, dann bist du weg. So, und so sehe ich das dann teilweise auch. Sind vielleicht deutliche Worte gerade, aber ich persönlich muss sagen, ich empfehle auch ganz häufig eben auch mal zu sagen, ganz ehrlich, mit dem wird es nicht glücklich werden, nur mit dir.
Ja,
Entweder
weil es
machst du
macht
das ganz
halt
anderes
langfristig
Leben,
keinen
andere
Sinn.
Position,
Ja.
oder eben du fängst an und setzt sie anders ein oder überlegst eine andere Lösung zu finden. Aber letztendlich gibt es dann auch Situationen, wo man dann auch die Empfehlung ausspricht und sagt, ganz ehrlich, das passt nicht. Das tut mir leid. Es bringt der Person aber auch nichts, weil wenn man dann mit diesen betroffenen Menschen spricht, mit den Mitarbeitern, und das finde ich auch immer ganz spannend, man geht wirklich mal dann in dieses Einzelgespräch ein bisschen tiefer rein, dann kommen die teilweise selber auf die Lösung und sagen, ja, eigentlich bin ich hier fehl am Platz. Die Selbsterkenntnis ist eigentlich schon da, nur nicht bewusst im Kopf, aber sie ist da. Und
Ja, weil die
meistens
anderen auch
kommt durch ein
Angst haben
offenes
davor.
Gespräch, natürlich haben die Angst davor, weil die immer denken, der Kopf ist gleich ab und dann bin ich los, habe keinen Job mehr, die Welt ist dann zu Ende, ich werde nie was Neues finden, wie bei einer Partnerschaft, ne, wenn die Trennung kommt, ich werde nie wieder eine neue Partnerin finden, ich werde mein Leben lang Single bleiben, da passiert nichts mehr danach. Und 5 Jahre später ist die Welt total super, weil man doch was Neues gefunden hat, komischerweise.
Ja.
Ja, so, ne, Menschen lassen sich ja drauf ein. Und das
Ja.
ist halt eben gar genauso. Man muss dann den Leuten sagen, komm, hey, wir passen nicht zusammen und dann baut man eine Lösung auf.
Ja.
Wie auch immer aussieht. Entlassen und gehen lassen oder sagt, hey, ich habe ein Partnerunternehmen, da könntest du gut reinpassen. Ich vermittle dich mal dahin.
Absolut. Und das ist ja auch zum Beispiel, das kommt ja auch häufig vor. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Klientin, da sind wir, ist sie den Konflikt mal ganz stark bewusst eingegangen. Auch so ein Mitarbeiter, der immer so ein bisschen gerne auf der Nase rumgetanzt hat. Und genau da ist das passiert. Der hat danach gesagt, ach, ich wusste gar nicht, dass ich so rüberkomme, wollte ich gar nicht. Und seitdem das mal klar geäußert worden ist, seitdem sie ein bisschen in die Konfrontation gegangen ist und gezeigt hat, also bis hierhin und nicht weiter, führt das dazu, dass der Mitarbeiter jetzt auf einmal viel besser performt als vorher, weil er einfach eine Richtung gebraucht hat. Und es gibt dann einfach Menschen, die haben das gerne, dass sie ganz klare Anweisungen bekommen. Und dann funktionieren die einfach besser. Und da musst du einfach mal schauen, dass du dein Team richtig ansprichst und jeden, ich sag das immer so, jeden dort abholen, wo er sich gerade befindet. Den einen, der quasi sich weiterentwickeln möchte, dem natürlich auch Möglichkeiten aufzeigen, aber demjenigen, der
Natürlich,
auch wirklich
ja.
da hinkommt und sagt, ich will ja eigentlich nur meine Zeit, hört sich jetzt zwar auch verböse, ich will meine Zeit hier absetzen und dann das Beste daraus machen, völlig okay, aber dann auch maximal fürs Unternehmen einzusetzen, macht ja dann auch wirklich Sinn. Jetzt haben wir.
Absolut. Ne?
Ja, ach so, wolltest du noch was sagen dazu?
Genau richtig. Letzter Punkt sozusagen, vielleicht noch um das ein bisschen abzurunden auch. Und das ist ja eben der Punkt, wenn ich als Führungskraft, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt,
Ja.
mein Team irgendwie gar nicht im Griff habe. Und das merke ich halt auch häufig, es werden Personen als Führungskraft eingesetzt durch die Geschäftsführung, durch den Vorgesetzten, die aber eigentlich gar keine Führungskraft sind. Das heißt, das selbst einzugestehen, ich bin das eigentlich gar nicht, fällt vielen schwer. Und es gibt auch leider die andere Seite, und die Zahl ist leider, finde ich, sehr groß, die von
Ja.
sich behaupten, sie wären eine Mega-Führungskraft. Sie sind dafür geboren, als Führungskraft im Unternehmen zu sein. Und dann stellt man fest, eigentlich, nee, das passt einfach nicht. Dieser Mensch ist keine Führungskraft, weil gewisse Soft Skills, gewisse fachliche, gewisse andere Punkte einfach nicht zusammenpassen. Und es gibt auch Menschen, die als Führungskraft auch von der Art und Weise, wie sie als Wesen sind, überhaupt nicht als Führungskraft geeignet sind. Vielleicht jetzt in einem anderen Umfeld vielleicht, also vielleicht eher im militärischen Bereich, wo es klare Linien gibt. Manche blühen da ja auf.
Ja.
Aber vielleicht in gewissen Bereichen ist es schwierig. Und daher muss man leider häufig auch sagen, gibt es Menschen, die meinen, sie sind in Führungspositionen, sind aber eigentlich keine Führungskraft.
Absolut, also das
Finde
ist ja
ich
auch so,
auch.
das erlebe ich ja auch tagtäglich auch teilweise, wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, die eine Führungskraft haben, also wo der Chef beispielsweise keine geeignete Führungskraft ist, da geht es ja auch so ein bisschen darum, Chef zu führen. Auch den kann man führen. Aber das ist natürlich besonders herausfordernd. Das habe ich auch schon, wie gesagt, mehrfach gesagt. Aber das ist das eigene Selbst- und Fremdbild. Wenn das nicht passt, dann ist es halt meistens nicht nur ein kleiner Konflikt, der dann ist, sondern es ist halt meistens ein Konflikt, der halt im Team die ganze Zeit schwelt, weil halt jeder genau weiß, dass das ein Problem ist, aber es traut sich keiner anzusprechen. Und auch
Genau,
das ist wieder Führungsarbeit gefragt.
genau, man kann so also final zusammen eigentlich einen Punkt bringen, so, ne, führe so, wie du geführt werden willst. ist eigentlich eine gute Leitaussage, die ich immer ganz, ganz gut finde. Aber am Ende muss man auch sagen, passt das nicht immer. Und gerade wenn die Waage aus dem Lot kommt, dann fangen Führungskräfte an, sich so zu verändern, nur um seinem Vorgesetzten das zurechtzumachen, aber eigentlich seine Grundprinzipien nicht beibehält. Und das ist halt
Richtig,
eben
ja.
das große Problem, was wir dann haben. Weil dann führe ich nicht mehr so, wie ich geführt werden will, sondern ich führe so, wie das andere von mir erwarten.
Ja.
Und das funktioniert einfach nicht. Und dann baut sich dann der Konflikt richtig auf. Und dann haben wir da ein riesen Interessensproblem, ein Werteproblem, aber eben natürlich auch dann die Wahrnehmung eine andere, weil ich dann sehr gestresst bin. Und dann fange ich natürlich an, auch die Führung eher straffer zu machen auf einmal, wie mit Kindern. Ich greife jetzt nicht nächste Woche hart durch, weil das muss mal sein. Klappt
Ja.
eh nicht.
Und
Funktioniert nicht.
warte, bis der
Das
Papa
ist.
gleich zu Hause ist, so ungefähr, ne? Also,
Ja, genau.
und das ist ja genau das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Entscheidung habe, die zum Beispiel mein Chef getroffen hat, wie ich denn die auch bei meinem Team verbreite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, mein Chef hat gesagt das, habe ich direkt schon eigentlich mit diesem Satz, oder der große Chef will das so oder so, habe ich mit diesem Satz eigentlich schon meine eigene Führungsinkompetenz bestätigt, weil ich muss ja selber als Führungskraft für irgendwas gerade stehen, für irgendwas vor mein Team treten. Und das ist halt auch total wichtig, dass ich mir da mal überlege, welche Entscheidung möchte ich denn treffen oder welchen Konflikt will ich vielleicht auch mit meinem Chef eingehen, dass ich etwas nicht so kommuniziere wie oder nicht so etwas mitmache, so wie es vereinbart worden ist. Und da ist es halt wieder diese klare Kante zeigen. Auch da, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, diese klare Erwartungshaltung. Also, dass ich einfach von mir als Führungskraft, als Chef weiß, wie ich wahrgenommen werden will, wofür ich stehen möchte und was ich für eine Führungskraft sein möchte. Und das meine ich jetzt auch genauso, deswegen möchte ich das nochmal bestätigen, weil ich weiß ja, du denkst da ähnlich wie ich. Das meine ich jetzt gar nicht, dass man jetzt ein Chef wird, der irgendwie rumschreit oder sowas. Man kann trotzdem wertschätzend agieren, aber trotzdem ganz klar in der Kommunikation sein und einfach zum Beispiel sagen, sowas gibt's hier bei mir nicht. Egal, was es dann auch ist für ein
Genau.
Thema. Aber
Genau.
einfach
Klare
diese,
Regeln, klare
genau.
Strukturen,
Genau.
klare Vorgänge, klaren Weg gehen, dann weiß jeder, woran er ist. Und man kann immer mal eine Ausnahme machen. Es ist immer eine situationsbedingte Frage oder Thematik. Aber das grundsätzlich allen recht machen zu wollen, das funktioniert nicht.
Richtig. Und diese Berechenbarkeit beispielsweise, das mögen Menschen oder Mitarbeiter, mögen das, wenn ihre Chefs berechenbar sind, auch wenn das total langweilig ist. Aber wenn ich beispielsweise weiß, dass wenn das und das passiert, der Chef so und so reagieren wird, ist das super, weil ich kann halt auch dadurch sehr gut mein Team führen.
Es ist ja quasi wie beim Fußball, auch da wieder. Wenn ich gewisse Routinen habe und ich zum Beispiel sehe, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich lege jemanden mit zum Beispiel irgendwas in sein Postfach, dann weiß der gleich, wie der Tag wird. Wenn ich das abends mache, gucke morgens rein, dann weiß der gleich, oder auf dem Schreibtisch liegt ein Zettel, dann weiß der, wie der Tag wird. Und das
Ja.
ist wie beim Fußballtrainer auch wieder. Wenn die Spieler nach 2 Jahren kennen, die den Chef in- und auswendig, bringt er die blauen Hütchen mit, dann wissen die, Scheiße, heute wird viel gelaufen.
Ja, genau,
Oder
so ungefähr, ja.
Mittwoch ist immer unser Lauftag. Dann weiß man, dass dort Dienstagabend viele über Knieschmerzen quasi dann klagen oder
Richtig.
Fußschmerzen, weil die dann sagen, laufen will ich nicht. Also ich baue mir dann meine Komfortzone, weil ich den Chef einschätzen kann. Aber bei klaren Linien und klaren Aufgaben gibt es diese Komfortzone nicht, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Und dann brauche ich eigentlich auch keine Führungskraft, weil wenn ein Team gut eingestellt ist und die Teamzusammensetzung vernünftig ist und die Stärken und Schwächen man gegenseitig kennt, und das ist ja ein Unterschied. Dann ist die Führungskraft nur noch die Person, die lenkt und gewisse Sachen voranbringt, aber sich
Ja.
nicht mit diesen alltäglichen Problemen beschäftigt, quasi dem Motto, der hat mir jetzt das Brot geklaut oder der legt das Papier immer auf die falsche Seite oder packt oder füllt das Druckerpapier nicht immer wieder nach, weil das sind ja alles
Das Kindergarten, ja.
Kleinkampf-Kackscheiß-Dinger, wo man immer
Ja.
sagt, ey, muss das sein? Müssen wir uns damit die Zeit quasi stellen? Es gibt jemanden, der ist für
Ja.
verantwortlich, der macht das, wenn man es nicht lösen kann. Deswegen wieder klare Verantwortung.
Ja, ich würde da nicht ganz mitgehen, dass du irgendwann keine Führung mehr brauchst, weil ich glaube, man braucht immer eine Führung. Aber wenn man, also, es soll einfach eine Bahnmöglichkeit geben, wo ich auf unterschiedlichen Ebenen fahren kann. Also, wenn wir jetzt bei der Autobahn beispielsweise sind, ob ich jetzt entweder Mittelspur, linke Spur, rechte Spur, nur ich darf halt nicht ausweichen und dann abfahren, wenn ich möchte, sondern ich muss halt ganz klare Beschränkungen an der Seite haben, so wie man sie auch auf der Autobahn sieht. Und da muss ich halt der Chef sein, der diese Dinge einhält. Oder
Ja,
dafür
so,
sorgt, dass sie eingehalten werden.
ich muss ja dafür sorgen, dass die Autobahn vernünftig befahrbar ist. Das ist ja mein Job als
Genau.
Führungskraft. am Ende. Klar, ich muss also, ich kann ein Team ohne Chef, ich brauche immer eine Führungskraft, das ist klar. Das wollte ich
Richtig.
damit auch nicht sagen. Nur, wenn es richtig funktioniert, dann kann sich das Team selbst
Richtig.
organisieren. Und das ist ja der
Ja,
Unterschied. Und
absolut.
ich brauche als Chef dann auch nicht mehr diese ganzen Grabenkämpfe ausführen, wenn ich dann eben eine konstruktive Struktur geschaffen habe.
Richtig.
Und
Und
dafür
dann
muss ich
entsteht
halt
nämlich das.
wissen, ja, Entschuldigung.
Nee, und dann entsteht nämlich das, was alle wollen, eigenverantwortliche Teams, also die wirklich wissen, was passiert, in welche Richtung es gehen soll. Und genau das ist ja das, was dann eigentlich alle wollen. Und dafür muss ich erstmal da hinkommen.
Genau, also vernünftige Arbeitsbeschreibung schaffen, die fast gar kein Unternehmen hat, außer Konzern, die haben das bedingt, aber in einem Mittelstandsunternehmen, sagen wir vielleicht so bis 500 Mitarbeiter,
Ja.
kenne ich so viele, auch gerade in meinem Fachbereich jetzt hier, Küchenmöbel, so viele, die das gar nicht haben. Stellenbeschreibung, ja, schon mal gehört, haben wir aber nicht. So, und da ist schon das erste Problem da. Dann klare Strukturen, klare Linien, klare Abläufe, klare Prozesse. Erstmal die Grundbasis schaffen. Dann als nächstes klar erstmal Stärken, Schwächen des jeweiligen Teammitglieds erstmal auswerten, verstehen, wie tickt jemand, wie arbeitet jemand, das alles zusammenbringen, das Team untereinander das auch präsentieren, im Verhältnis
Ja.
setzen, da gibt es ja gute Möglichkeiten, sagen, hey, so musst du das machen, du hast da Stärken, da Schwächen, du kannst besser das machen, Aufgaben werden neu verteilt, das steigert
Ja.
die Motivation, Probleme sind erstmal vielleicht gar nicht unbedingt konfliktmäßig da, es gibt dann jemanden, der über Konflikte spricht mit anderen Abteilungen, die andere Abteilung dazu nehmen, den Verantwortlichen sagen, hey, wir haben hier einen Schnittpunkt, der ist nicht ganz sauber. Wie sieht's aus? Wie sind bei dir die Struktur aus in deinem Bereich? Hast du auch das, 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 das?
Richtig, ja.
Und dann merkt man auch, dass das Team nach außen hin auch immer dichter wird und immer fester wird, weil es dann von außen auch gar nicht so viel Konflikte in sich reinlässt, weil sie einfach wissen, was sie tun.
Ja, ist auch
Natürlich
so.
regt man sich auf, dass andere nicht richtig zuarbeiten. Das gehört dazu. Aber da muss ich eben genau da ansetzen und muss als Führungskraft der Abteilung sagen, Abteilungsleiter, ich schnappe mich den Abteilungsleiter mit der zuarbeitenden Abteilung und sage, hey, so wie du es machst, das funktioniert nicht. Wir
Ja.
müssen da mal drüber arbeiten oder drüber nachdenken und mach doch mal oder lass noch zusammen mal was machen. Über den
Richtig.
Tellerrand hinausgucken.
Richtig. Was würdest du denn jetzt empfehlen? Wie kann man denn Konflikte vielleicht lösen oder erkennen? Oder was sind denn so Dinge, die man präventiv machen kann oder die jeder machen sollte eigentlich, damit Konflikte möglichst klein bleiben?
Natürlich hier einen regelmäßigen Austausch, gerade am
Mhm.
Anfang, wenn ich in ein Team neu reinkomme, ich kenne das Team nicht, dann dachte ich mir schon, ne, wer viele Besprechungen macht, hat den Überblick verloren. Für den Anfang sage ich das aber genau gegensätzlich, das ist sehr wichtig, dass man am Anfang regelmäßig kommuniziert. Es ist wichtig, wenn ich überhaupt in einem Team gerade drin bin und merke, das geht mir aus den Händen, auf jeden Fall erstmal externe Hilfe holen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil durch diese externe Hilfe kriege ich erstmal einen Blick von außen, der sieht ganz andere Sachen, als ich ich selber sehe, weil ich schon Jahre da bin. Das ist das Zweite. Das Dritte wäre dann eben wirklich, sich mit dem Thema Teamentwicklung zu beschäftigen, also selber auch mal Bücher lesen darüber, sich Informationen anzuschauen, jetzt nicht LinkedIn durchforsten, weil da steht eh nur viel gequolltes Zeug, sondern wirklich mal Fachbücher lesen, ja, wo es dann auch wirklich mal nicht die Top 3 wichtigsten Tipps, sondern auch mal wirklich tiefergehend ist. Ja, und dann eben mit Unterstützung eines Coaches dann oder mit einem Entwickler da an die Themen rangehen und eben diese typischen Baustellen, die ich gerade gesagt habe, wie Stellenbeschreibung, Prozessabläufe, Prozesslandkarten, die einmal durcharbeiten und schauen, haben wir da irgendwelche Lücken, warum etwas nicht funktioniert. Und das Team natürlich mitnehmen und eben kleine Schritte machen und nicht gleich die ganze Welt verändern wollen.
Ja.
Das Rad muss nicht neu erfunden werden, sondern kleinschrittig, mit kleinen Zielen, mit kleinen Bewegungen, das Team justieren und nicht sagen, es kommt ein neuer Chef und ich gehe mit der Keule einmal durch. Das funktioniert eh nicht. Dann stellen die Mitarbeiter eh die Füße hoch und Hände hoch und sagen, wisst ihr was, macht deinen Scheiß alleine.
Ja.
Veränderung muss der gar nicht mitbekommen. Es muss nur langsam passieren.
Finde ich
Ja,
gut.
so ist so mein Eindruck.
Ja, ist auf jeden Fall, ich finde es deswegen so schön, weil das nochmal so eine organisatorische Perspektive so auf der Organisation nochmal so drauf blickt, die Tipps, die du gegeben hast, gefällt mir gut. Vielleicht nochmal so ergänzend dazu, was kann ich denn sonst vielleicht im Kleinen machen, wenn ich jetzt vielleicht in einem Unternehmen arbeite, wo ich jetzt Abteilungsleiter bin oder Teamleiter? Was kann ich denn machen, wenn ich ja, in meinem Team einfach solche Dinge lösen möchte oder solche Lösungen angehen können? Da bin ich auch wieder voll bei dir, was du gerade gesagt hast, mit den Mitarbeitergesprächen, mit dem Austausch. Also da wirklich Mitarbeitergespräche zu führen, regelmäßig mit den Leuten zu sprechen, was denen wichtig ist, was die für persönliche Ziele haben und wie ich sie dort am besten unterstützen kann. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, wenn ich nämlich eine klare Kommunikation habe, dann kann ich auch sehr häufig dafür sorgen, dass Dinge schon früh aufkommen und ich kann vor allen Dingen die vorhin von mir besprochenen Missverständnisse direkt auch vermeiden, weil sie halt im Idealfall gar nicht erst entstehen. Und gleichzeitig finde ich es nochmal wichtig, auch klare Regeln zu haben, klare Kommunikationsregeln innerhalb des Teams, innerhalb der Gruppe, um halt auch dann diese Missverständnisse im Team zu vermeiden. Also, dass man ja einen Gruppentermin regelmäßig hat, wo man auch da über die Zusammenarbeit spricht. Und vor allen Dingen, und das ist halt auch eine Erfahrung, die ich immer in Teams machen konnte, dass man Feedbackrunden einführt. Also, dass jeder dem anderen mal Feedback geben darf und auch der Chef Feedback bekommt, weil das passiert halt leider auch viel zu selten in Teams. Also, da kriegen immer
Ja,
die
sehr selten,
Mitarbeiter
ja.
Feedback. Hier, du hast das gut gemacht, du hast das nicht gut gemacht. Aber die Mitarbeiter geben ihrem Chef nie Feedback. Und ich habe super oft, dass Chefs eigentlich gerne viel mehr Feedback haben würden. Aber sobald du in der Hierarchiestufe ein bisschen nach oben steigst, wird das Feedback einfach weniger. Außer dass der Chef dir, also wenn du einen eigenen Chef hast, dass der dir Feedback gibt. Aber auch das wird deutlich weniger als im Vergleich zum Mitarbeiter. Also auch da sich Feedback zu suchen von seinen Leuten, aber auch dann so einen Raum zu erschaffen, dass die Mitarbeiter auch bereit sind, dem Chef mal ehrliches Feedback zu geben.
Genau, und das ist wie beim Fußball auch da wieder den schönen Vergleich zum Trainer. Sich selbst die Frage stellen, wenn man selber nicht beantworten kann, sich die beantworten lassen, bin ich denn eigentlich als Führungskraft überhaupt noch richtig? Und zwar bezieht sich das quasi auf das Vertrauen der Mitarbeiter auf die eigene Person. Das heißt also für mich, akzeptiert eigentlich das Team mich als Führungskraft noch? So, bin ich überhaupt noch in der Motivation so weit drin, dass sie motivieren kann, oder habe ich schon meine ganzen Credits quasi in dem Team verspielt? Weil dann sollte man sich überlegen, das aufzuarbeiten ist faktisch unmöglich, weil die warten nur drauf, dass man wieder irgendwelche Fehler macht als Führungskraft, damit sie dann wieder einen Grund haben, das negativ zu reden. Und deswegen sage ich auch, sollte man sich die allererste Frage stellen, auch selber reflektieren, bin ich überhaupt noch wie beim Fußball der richtige Trainer, um die verunsicherte Mannschaft in dem Moment wieder nach vorne zu bringen. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich mir vor allen anderen Fragen stellen muss, selbst reflektieren. Oder wenn ich das nicht beantworten kann, für mich sagt, ich bin der Geilste, dann mit der Feedbackrunde Mitarbeiter bewerten mich selber als Führungskraft das erste Feedback einholen. Und wenn ich dann das Ergebnis sehe, dass die sagen, naja, eigentlich ist der irgendwie völlig fehl am Platz, dann ist Hopfen und Malz eh verloren, dann sollte man sich über eine andere Position mal Gedanken machen.
Das stimmt, das stimmt. Schöner Impuls. Zum Abschluss, jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja schon, aber sag doch mal vielleicht ganz kurz nochmal, wo man dich erreichen kann.
Ja, wie kann man mich erreichen? Im Internet logischerweise, ne, über meine Homepage, kleinart.de. Dort kann man alles über das Thema Business Coaching quasi erfahren, auch meinen Schwerpunkt, den ich mache. Ich habe noch eine weitere Seite, coaching.kleiner.de. Ja, da geht es dann eher um die breiteren Coaching-Themen, also auch gerade Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, also eher Schwerpunkt Teamentwicklung, Organisationsentwicklung. Das ist so ein Themengebiet, was ich sehr stark mache aufgrund der Haupttätigkeit im Consulting. Und ja, da kann man mich eigentlich erreichen. E-Mail steht natürlich in Shownotes drin, jederzeit möglich. Telefonnummern stehen auf den Homepages oder einfach dann eingeben, bei Google die passenden Begriffe, da wir mich dann auch dementsprechend finden können.
Sehr gut. Und wenn du mich erreichen möchtest, dann kannst du einfach auf www.helge-schräder.de gehen oder bei LinkedIn, habe ich eine, ebenfalls bin ich da vermerkt, oder überall da, wo mein Namen in den sozialen Medien eingeben kann, auch da wirst du mich finden. Und wenn du sagst, Mensch, das ist ein spannendes Thema, Konflikte möchte ich gerne auch in meinem Team lösen, dann kannst du dich auch für eine Beratung eintragen, für eine kostenfreie Beratung, wo wir einfach mal gemeinsam draufschauen, wo du stehst, wo du hin willst mit deinem Team. Also freue ich mich auf jeden Fall. Oder wir freuen uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Und ja, Jens, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich würde sagen, da gibt es
Sehr
wieder eine
erfolgreich.
Folge von später.
Genau.
Wenn ihr mal übrigens ein Thema habt, was ihr besonders interessant findet, wo wir mal drüber sprechen sollen, dann lasst uns auch da gerne eine Info zukommen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Jens. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und bis bald.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal.